Zu dem Vers 14, gibt es da Unverständnis oder so? Ihr, versteht ihr, warum Jesus sich da so vorstellt? Okay, hoffe, das macht euch Sinn. Ich weiß, dadurch, dass wir in Kapitel 4 bis 7 noch nicht intensiv behandelt haben, fehlt noch so der Bezug dazu, wird dann noch mehr kommen. Aber es ist ja nicht so, dass wir gar nicht diese Kapitel gelesen haben und darum schon ein bisschen euch da voraus hineingenommen, dass wir verstehen, dass in Bezug auf Jesus als den Schöpfer und der auf dem Thron ist, ist die Vorbereitung für das nächste Kapitel, als Jesus der Schöpfer, der auf dem Thron vorgestellt wird, beziehungsweise Gott als den Schöpfer auf dem Thron. Und auf welchen Thron setzt sich denn Jesus? Er hat nämlich gesagt, wer überwindet. Vers 21, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich auf meines Vaters Thron gesetzt habe. Der Punkt ist jetzt so, wir haben ja bis jetzt immer gelesen, wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet. Dann sagt Jesus, schaut mal, ich habe überwunden und wie ich überwunden habe und mich auf den Vaters Thron gesetzt habe, so bei euch auch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hat Jesus denn überwunden? Und das wird uns jetzt vorgestellt. Das Überwinden Jesu, der Sünde, des Todes und des Teufels, wird uns jetzt vorgestellt. Wie hat er denn überwunden? Die Welt zum Beispiel. Ich habe die Welt überwunden. Das ist dann in den nächsten Kapitel. Und da lernen wir das Evangelium, wie Jesus das überwunden hat. Und dann beginnen wir natürlich bei der Schöpfung und dann gehen zu der Erlösung und so weiter. Das kommt dann noch, okay? Das zeige ich euch dann, wie das aufgezeigt wird. Aber jetzt Vers 15. Nachdem Jesus also sich vorgestellt hat, kommen wir zu dem, ich kenne. Ich kenne deine Werke. Und hier kommt, wie gesagt, kein Lob wie jetzt bei Smyrna oder so. Ich kenne deine Werke, dass du arm und bloß, aber du und so weiter. Oder bei Philadelphia, ich habe dir eine Tür gegeben und so. Also dieses Positive fehlt am Anfang. Wir haben was Positives drin, und zwar Mächtiges, dass er sagt, ich liebe dich und darum züchtige ich dich. Aber da ist gar nichts mehr da, gar nichts mehr Lobenswertes, kein kleiner Rest, gar nichts mehr da zu finden. Und stattdessen sagt er, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Schau mal das, ach, das ist... Ich kann das gar nicht so richtig jetzt vorlesen, das ist so ein Seufzer. Ach, das ist zu kalt oder so, das mehr in diese Richtung, das ist schon fast so Enttäuschung, gell? So, ach, dass du kalt oder heiß wärst.
Wenn du doch so wärst.
Jetzt schaut mal, also, weil du lau bist, jetzt wissen wir, was das Problem ist, der gemeine Laodicea ist, Lauheit. Was versteht ihr unter Lauheit? Nicht links, nicht rechts. Faulheit. Gleichgültig, Fähnchen im Wind. Leere. Weltliebe. Ja genau, Lustlosigkeit, keine Motivation, keine Kraft. So, lau, ja. Schläfrig, plätschert so dahin. So, das ist das Bild.
Nicht heute Morgen.
Ja. Dass du weder kalt noch heiß bist, dann sagt er, dass du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Okay? So, was ist das Bild hier? Die Gemeinde ist lau. Was sollte die Gemeinde sein? Heiß soll sie sein. Was soll sie nicht sein? Warum nicht kalt? Sagt Jesus, Freunde, wichtig, sagt Jesus, weil du lau bist und kalt bist, werde ich dich ausspeien. Sagt er, wärst du wenigstens heiß Warum speit Jesus sie aus? Was ist der Grund, dass er sie ausspeit? Weil sie lau ist, richtig? Würde sie rausspeien, wenn sie heiß wäre? Würde sie ausspeien, wenn sie kalt wäre? Nein, würde nicht. Denn es steht, weil du, schaut mal, also weil du lau bist und weder heiß noch kalt werde ich dich ausspeien. Jesus sagt nicht, Mensch, weißt du was, du bist weder heiß noch kalt. Also weißt du, ich weiß nicht, wo ich bei dir dran bin. Also eigentlich müsstest du heiß sein, aber du bist nicht heiß, du brennst nicht, du bist lau. Also entscheid dich, sei wenigstens kalt. Also sag, stell dich hin und sag, ich will damit nichts zu tun haben, ich bin erkaltet im Glauben. So oft wird das genauso verstanden. Entweder man sollte entweder kalt sein, also konsequent nicht dabei, oder heiß sein, konsequent brennen. Aber du bist halt so mittendrin. Und das mag Jesus nicht. Würde Jesus die Gemeinde ausspeien, wenn sie kalt wäre? Wenn Leute behaupten und sagen, man sich entscheiden muss und dann halt kalt sein und sich, dann würde Jesus doch die auch ausspeien, oder? Wenn er schon die Lauen ausspeit, wie viel mehr denn die Kalten? Jesus redet hier nicht davon und er sagt, entscheid dich für eine Sache. Entscheid dich für heiß oder kalt. Das sagt er hier nicht. Das Problem ist nicht kalt oder heiß. Das Problem ist lau. Wisst ihr, was das Bild ist? Du erfrischst nicht und du wärmst nicht. Wenn du ein kaltes Getränk trinkst, ist es gut? Oh ja, ich liebe. Bei mir muss entweder alles kalt oder alles heiß sein. Ich mag keinen lauen Tee und lauen Kaffee. Ich speise aus. Ich weiß, manche mögen das. Sagt nichts über euren geistlichen Zustand. Keine Sorge. Aber ich mag es, es ist persönlich. Also ein Getränk muss mich wärmen dann. Wenn es heiß ist, dann muss mich wärmen. Mir ist kalt, dann trinke ich einen heißen Kakao. Oder wenn ich so heiß draußen nicht schwitze und dann was Kaltes trinke. Oh, ihr kennt das, oder? Wenn ich das nehme, dann so Perlen, so kühle an der Seite. Oh, wie schön sieht das aus. Alleine vom Anschauen wird es mir schon frischer. Ja? Manche mögen es natürlich nicht. Egal. Es gibt Leute, die trinken in der Wüste Tee. Ich weiß auch, aber die trinken heißen Tee. Die trinken keinen lauen Tee da. Ja? So einen kurzen, aber heißen. Ja. So, das Bild ist folgendes. Jesus redet nicht und sagt, ihr Laodizeer, ihr müsst dann so kalt, dann werdet ihr halt komplett tot und heiß, ihr werdet dann gut. Hier steht nicht, dass heiß die einzigste richtige, der richtige Zustand der Gemeinde wäre. Wärst du weder kalt oder wärst du halt heiß, würdest du Gutes tun, indem du wie du bist. Das Ziel oder das Bild ist folgendes. Du erfrischst weder und du wärmst. Du tust beides nicht. Du bist weder Licht noch Salz in dieser Welt. Es ist keine Wahl zwischen kalt oder heiß. Das ist nicht, was Jesus damit deutlich machen will. Aber das ist, was oft gesagt wird. Und dann höre ich immer, ich weiß, das ist auch viel Unverständnis und deswegen rege ich mich nicht auf, aber ich denke manchmal bei mir halt selbst. Wenn dann die Brüder von der Kanzel dann sagen, ja, dann werden wir halt heiß und nicht kalt oder so. Da muss man sich entscheiden. Und da wird oft dieses Bild von der Offenbarung, dass man sich entscheiden muss und nicht halt, dann sei halt kalt oder so. Darum geht es hier nicht. Seht ihr, was ich meine? Ich lese nochmal vor, weil schaut mal, was drin steht, sofort. Ja? Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Das bist du nicht. Hier müssen wir sehen, steht irgendwo davon, dass kalt schlecht wäre. Weil wir sagen automatisch ist heiß gut und sagen irgendwie auch automatisch kalt ist schlecht. Aber das steht ja nicht drin. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Jesus wünscht dich von ihnen, dass sie entweder kalt oder heiß. Er sagt, dann müsst ihr sagen, ach, wärst du doch heiß. Versteht ihr? Aber er wünscht dich und sagt, ach, wärst du doch kalt noch oder heiß wärst. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Der Zustand der Lauheit ist der Grund des Ausspeiens. Das ist der, und das ist, was Laodicea ausmacht. Und sie sollte kalt sein und heiß sein. Sie sollte erfrischen und wärmen. Das sollte die Gemeinde sein. Wie? Durch was? Was haben wir aus Philadelphia gelernt? Durch die Wahrheit. Die Grundfeste der Wahrheit. Habt ihr dich unterbrochen?
Nee. Das war genau,
okay.
Also kalt ist nicht böse.
Also, kalt ist nicht böse. Schlecht. Ganz genau. Es ist nicht so, der Christ, der brennt, ist heiß und der kalt ist halt tot. So, weißt du, so abgefallen. Nico. Wahrscheinlich vom... kann sein, finde ich gut. Ja. Ja. Weil zum Heißsein muss man einiges machen. Ja. Feuer am Laufen halten. Die brennen, man muss brennen, ja. Ja, genau. Das Bild ist natürlich dieses Feuers und dann irgendwann mal hört das auf zu brennen und dann ist halt dann kalt, ja. Aber ich will damit sagen, wir können diese Bilder gebrauchen, aber in einem anderen Zusammenhang. Wir können das verwenden und etwas erklären, aber nicht hier. Und nicht so. Und das Wichtige ist, die Gemeinde muss beides sein. Sie muss erfrischen. Wenn Leute... Und dann müssen wir frisches Wasser. Und dann kühlt es. Und wenn sie dann frieren und zittern, und dann bringst du Feuer. Dann Wärme. Und dann sollen sie gewärmt werden. Das sind Bilder. Das sind ja nur Bilder, die wir verstehen. Jesus macht durch diese Bilder etwas deutlich, dass diese Gemeinde eben das, was wir unter lau verstehen, das ist der Punkt. Darüber müssen wir nachdenken. Das will er sagen. Ihr seid lau. Das heißt, ihr in keinster Weise tut ihr jemand gut. So. Wenn man, ich sage so, in diesem Bild, wenn man in diese Gemeinschaft, wenn die Gemeinde kommt nach Laodicea, die Menschen werden da nicht erfrischt und Menschen werden nicht erwärmt. So, das. Die bleiben lau. Ja. Okay. Also, von daher, immer genau hingucken. Und deswegen sage ich, dieser Brief ist so, dieser Laodicea-Brief, der ist so meist falsch verstanden, weil dann Dinge hineingelegt werden, die da nicht stehen. Und damit man argumentiert. Und warum ich das sage, ist nicht Besserwisserei oder sagen, guck mal, ich habe es erkannt, sondern weil man sich auf diese Dinge ja beruft. Man sagt, Gott, du hast doch gesagt. Man betet, in deinem Wort steht geschrieben. Und dann betet man mit Zuversicht. Und dann hofft man, dass das Gebet erhört wird. Aber das Gebet kann doch nicht erhört werden, wenn wir nicht in seinem Willen, in seinem Namen beten. Weil in seinem Namen ist es nicht das. Und dann wundern wir uns, warum werden unsere Gebete nicht erhört? Wir haben sogar doch mit dem Wort es gesagt. Aber das steht einfach nicht da. So, wir können nur erwarten, dass das Gebet erhört wird, wenn wir auf der Grundlage der Wahrheit beten und bitten. Und dazu muss man diese Wahrheit kennen. Und da können wir nicht einfach irgendwas... Wie gesagt, aus diesem Brief, da wird das rausgezogen. Das ist natürlich der klassische Evangelisationsbrief. den Leuten schlechtes Gewissen einzujagen. Du bist kalt. Jesus steht vor deiner Tür. Und, klar, versteht ihr?
Wie kann ich beten? Gott macht mich heiß im Glauben.
Das ist ja.
Aber kalt im Glauben. Passt nicht.
Genau, passt nicht. Genau. Aber das ist ja ein anderer Zusammenhang. Wenn du sagst, dass du in deinem Glauben erkaltest, ja, da kannst du dann kannst du das so beten. Aber das ist nicht das Gleiche, Viktor. Wenn du betest, Gott, mach mich im Glauben erfrischend kalt. Das ist im Sinne von dem hier. Mach, dass mein Glaube erfrischend kalt ist für andere. Das ist, was Jesus sagt. Oder mach, dass mein Glaube brennend heißt, dass ich zum Beispiel durch das, was ich lebe und glaube, die anderen erfrischen kann und aber auch die anderen zum Beispiel erwärmen kann, anzünden kann. Das ist das Gebet. Aber im Glauben erkalten, das ist ein anderes Bild. Da ist es so, dass unser Glaube Das ist richtig. Aber deswegen sage ich, das Bild ist ja nicht verkehrt von kalt und heiß, nur ist es nicht das, was Jesus hier meint. Das ist, was ich euch zeigen möchte. Ja? Und nochmal, kalt in dem Sinne von kühlen ist so notwendig. Konservierung, Erfrischung, das brauchen wir, genauso wie heiß. Ja, so das ist das Bild. Genau, ihr müsst verstehen, welche Bilder gebraucht Jesus. Er sagt zum Beispiel, seid das Salz der Welt zu sein. Da gebraucht er die gleichen Mechanismen und Bilder. Zum Beispiel, Salz ist ja für was gut? Zum Salzen. Wenn es fade ist, dann schmeckt es nicht. Dann speit man es raus. Zugleich aber konserviert Salz. Es ist ein Aufbewahrungsmittel. Solange es keine Kühlschranke gab, hat man alles konserviert im Salz, oder? Oder liege ich da falsch? Ja. Und abgesehen davon schmeckt es noch voll gut.
Aber da hilft ja auch das Bild von der Lage von Laodicea, dass sie im Endeffekt zwei Quellen hatte, oder?
Richtig.
Zwei Quellen gespeist sind von einer Bergquelle und von einer heißen Quelle, aber beide wurden über lange Leitungen geführt.
Richtig.
Dann ist das Häuschen kalt geworden und das Kalte ist warm geworden. Und dann haben sie sich aussuchen können, ob sie jetzt da ein kaltes,
ja.
heißes kriegen oder ein heißes, kaltes.
Ja, das hat schon, ja. Ja, jein. Ich muss vorsichtig sein. Es ist richtig, dass der geschichtliche Hintergrund, dass bei Laodicea da natürlich gut hineinpasst. Zum Beispiel, dass wirklich sie Wasser über Kilometer weit über Aquädukte sich herleiten mussten. Und dementsprechend, sie hatten kein sauberes Wasser da. Und dementsprechend, es gab verschiedene Arten sozusagen, kein sauberes Wasser. Das andere, das zum Beispiel, ich habe es gesehen, ja, das andere war, dass eine Stadt war, in der Medizin hergestellt worden ist, auch unter Augensalbe, dass sie Produktion von Stoffen hatten, dass sie ein reines Gold da in Laodicea hatten, im Bankwesen. Also, verstehst du, so der Grund, warum sie denken, die sind reich, in historisch-geschichtlicher Hinsicht, könnte man sagen, sie waren einfach eine wirtschaftlich gut aufgestellte Stadt und hatten auch natürlich diesen Zugang sich mit Wasser geschaffen selber, der aber eben nicht gut war. Und dass Jesus hier mit natürlich ihren Hintergrund mit aufgreift. Ja, ich sage so, das wissen wir aber nur durch bestimmte historische Quellen, was uns besser hilft zu verstehen, aber es bedeutet nicht, wenn wir diese Information nicht hätten, dass wir diese Offenbarung oder diesen Sendschreiben nicht verstehen würden. Also was ich damit sagen will, Jesus will nicht in erster Linie sagen, hey, ihr habt schlechte Wasserzufuhr bei euch in der Stadt Laodicea und das Problem ist, eure Augensalbe hilft nicht, die ihr selbst produziert. Das ist, er verwendet diese Sprache, um geistliche Wahrheit darzustellen. Aber ich verstehe, was du meinst. Das ist aber jetzt nicht der Schlüssel zum Verständnis davon, was kalt oder warm wäre. Ja, da gehe ich mit dir. Doch, da gehe ich mit dir. Und in ihrem Kontext mit Sicherheit konnten sie anhand diesen Bildern auch bestimmte Wahrheiten verstehen. Aber ich weiß nicht, warum ich da so vorsichtig bin. Jesus hat zu den Jüngern und zu den Juden oder Israeliten damaligen Zeit in ihrer Welt, in ihrer Sprache gesprochen. Er hat vom Seemann geredet. Er hat von diesen Bildern, von den Gleichnissen geredet. Und als er sie verwendet hat, sie haben sie nicht gehört. Sie haben sie nicht verstanden. Er konnte sagen, da musste sagen, der Seemann ist das und dann ist das. Und er hat wirklich in ihrer Sprache, aus ihrem Umfeld, das eigentlich alles aufgegriffen. Und dann sagen die Jünger, warum redest du so? Und dann sagt er, euch ist gegeben, ihnen ist nicht gegeben. Und dann sagt er, wer Ohren hat, er höre. Also in der Kontext ist ebenfalls der gleiche. Nicht jedem ist es gegeben. Selbst wenn er da gewohnt hat und dieses laue Wasser getrunken hat, oder dadurch hat ihm das hat ihm nicht geholfen. Wir leben in einer Zeit, wo die Posaunen so laut sind. So laut sind. Wer Ohren hat, der hört sie. Und die anderen? Hey, wo er sagt, konkret aus unserer Lebenswelt können wir all das hier zeigen. Ja? Und das werden Seuchen, Epidemien und all das. Hier, die so laut. Die Leute hören, sehen es nicht. Und wenn du sagst, guck mal, das ist das so. Ah ja, das ist so Religion, Morphium fürs Volk. Selbst ein Weltbild sich zurechtlegen, keine Ahnung, was weiß ich. Deswegen sage ich, wer Ohren hat, der hört. Und da muss er aber nicht zwangsläufig all das den Hintergrund haben. Das ist, was ich meine. Aber ich gebe dir recht, dass für mich ist Geschichte und historisches Erbe, Ausgrabungen, Funde, ich halte das nicht für unwichtig. Ich sage aber, dass diese Dinge nicht der Schlüssel zum Verständnis sind und der Schlüssel zum Glauben, sondern diese Dinge sind für die Gläubigen gegeben. Wir graben die Arche neu aus und dann denken, die ganze Welt bekehrt sich. Von wegen. Sie werden sagen, wir haben genug Gründe und anderes, was das anders sein kann. Für uns Gläubige aber, hey, das wäre der Hammer, oder? Hey, wir würden ausflippen. Guck mal, das ist doch die Arche. Oder wir würden was von Abraham finden oder von David. Für uns Gläubige ist das eine Bestätigung des Glaubens. Und wir glauben nicht mehr, aber wir glauben fester. Wir sagen, es ist wahr. Guck mal, das, was da stand, haben wir gerade gesehen und erlebt. Aber wenn man andersrum, funktioniert es nicht. Denn wenn sogar Abraham zu dem reichen Mann sagt, wenn der Tote zurückkehren würde, würden sie nicht glauben. Wenn wir das, was wir haben, hier nicht glauben, dann reicht alles drumherum auch nicht. Deswegen, ich verstehe dich. Ich habe mein Kurs Offenbarung, bei meinem ersten Kurs Offenbarung, bestand hauptsächlich darin, die ganzen geschichtlichen Hintergründe herauszuarbeiten von diesen Sendschreiben. Im Ordner dastehen, wo ich euch sagen kann, wann wurde die Stadt gegründet, wann ist sie von einem Erdbeben zerstört worden, wie ist das wieder aufgebaut worden, dass diese zum Beispiel aus eigener Kraft nach einem Erdbeben sich wieder rehabilitiert haben, keine Finanzen sich geholt haben vom Kaiser oder sonst irgendwas, um sagen könnten, wir haben das selber aufgebaut. Ich könnte euch, und man könnte, ach, darum sagt Jesus aus eigener Kraft, versteht ihr? Da könnte ich euch viele Informationen geschichtlicher Art hier liefern. Mache ich bewusst nicht, weil ich glaube, dass es nicht das Entscheidende hier ist, sondern hier geht es aus dem Kontext, ist, dass hier eine Gemeinde, nicht eine Gesellschaft, eine Gemeinde denkt, sie ist reich. Und zwar geistlich reich. Und sie ist blind. Hier geht es doch nicht um, dass sie keine richtigen Kleider sich gekauft haben. Hier geht es Kleider der Gerechtigkeit. Sie können geistliche Dinge nicht sehen. Darum geht es hier. Und ich höre viele Predigten, Auslegungen. Wenn ich was Neues habe, gucke ich es mir an. Und manchmal geht es mir zu stark, dass man ganze Reihen darüber hört, was da geschichtlich alles passiert ist. Und ich denke, ja, interessant, aber das hilft mir nicht. Das ist nicht das, was Jesus der Gemeinde sagen möchte. Abgesehen davon, das ist mein Entscheidungskriterium. Wie viele Christen über die Zeitraum von 2000 Jahren haben dieses Buch gelesen, die keinen Zugang haben zu Internet, zu irgendwelchen geschichtlichen Büchern, zu wissenschaftlichen Ausgrabungen? Was ist mit denen? Konnten sie das nicht verstehen dann? Und ich sage, doch, weil es der Schlüssel hier drin ist und nicht in der Geschichte. Aber ich will aber das trotzdem nicht platt treten oder wegargumentieren. Ich verstehe das und das Interessante, manchmal passt das so gut wie bei Laodicea. Und bei anderen Gemeinden, da liest du die ganzen Hintergrundgeschichten und das hat nicht viel damit zu tun, was da jetzt bei ihnen passiert. Ja? So, es wäre schwierig zu sagen, da hat Jesus ganz genau, dass Jesus in jeder Gemeinde ihre Lebenssituation aufgegriffen hat und dementsprechend sein Sendschreiben orientiert hat. Das ist, deswegen würde ich zu weit, für meinen Geschmack geht es zu weit. Okay, aber Vers 15 und 16 verstehen wir. Ja? Das Problem ist Lauheit. Ich kenne deine Lauheit, weder kalt noch heiß. Also, das ist, was er sagt. Vers 17, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. So, weil du sagst, was ist Lauheit? Jetzt habe ich euch gefragt vorher, wie definiert ihr Lauheit? Unmotiviert, kraftlos, selbstzufrieden. Und hier, wie definiert Jesus Lauheit? Weil du sagst, ich bin reich. Ich bin reich geworden. Ja, und brauche nichts. Klingt das für euch noch so depressiv? Lau, müde. Ja, ja. Voll gut. Also, sie sehen nicht, dass sie schwach, lau, kraftlos in geistlichen Dingen sind. Sie denken aber, die sind voll die Macher. Das ist, was ich meine. Jesus sagt, er zeigt ihr selbst, ihre Selbstwahrnehmung und zeigt die Realität, die geistliche Realität. Und die Selbstwahrnehmung ist, weil du sagst, guck mal, weil du sagst, du behauptest es. Guck mal, in der Gemeinde, in Sardes, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Ja? Du hast etwas, du hast einen Namen, du lebst und bist tot. Hier in ähnlicher Weise, du sagst das, du sagst, ich bin reich. Du bist davon überzeugt. Du sagst, hey, wieso, ich habe doch alles.
Kann man sagen, ich kenne die Bibel auswendig.
Kann man?
Ja, aber da geht es ja um was, um diese Weltgerechtigkeit, dass sie sich darauf verlassen.
So, was haben sie, lesen wir. Ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Rate ich dir, dann Feuer, gelöschtes Gold zu kaufen, dann geht es da um die Kleider und um die Augensalbe, richtig? So, was glaubt die Gemeinde, dass sie hat? Lass uns das Bild erstmal nur wahrnehmen. Gell? Sie denkt, sie hat alles, richtig? Ich sage so, die ist reich, hat Gold und sie ist nicht blind, sie sieht, sie kann gut sehen und sie hat alle Kleider, die sie braucht. So, also ich bin reich geworden, das heißt, ich habe es gemacht, ich habe es mir erarbeitet. Darum geht es mir hier, ich habe es mir erarbeitet. Ich brauche nichts, also, wenn man kommt und sagt, hey, du brauchst Erlösung, dann brauche ich nicht. Du brauchst Jesus. Aus Glauben. Ja, wieso? Ich bin doch kein schlechter Mensch. Ja, ich spende, ich bete, gehe in die Kirche, mach das nicht, stattdessen mache ich das. So schlecht bin ich doch gar nicht. Ich bin doch ein guter Mensch. So, das Verständnis hier ist nicht einer der das ist schon jemand, der sagt, nein, guck mal, er sieht nicht seinen eigenen geistlichen Zustand. Und das ist die ganze Tragik. Das ist, was Jesus dann als Lau bezeichnet. Er sieht nicht seinen geistlichen Zustand. Er ist von sich selbst überzeugt. Boah, ich finde das schon echt herausfordernd. Das ist echt herausfordernd. Durch das, was Jesus sagt, was sie brauchen, macht er deutlich, wo sie falsch liegen. Was ihnen fehlt und nicht weißt, und das ist das, nicht weißt. Was ist das Unattraktivste immer? Lehre, Erkenntnis, Wissen. Alles ist Theorie. Wir brauchen Praxis. Muss praktisch sein. Muss mir helfen heute. Muss meinen Alltag bewältigen heute. Der Glaube, der heute mir hilft. Der Glaube am Montag. Ja, das wird dann hier immer im Glaube am Sonntag, am Montag. Es beginnt bei rechter Erkenntnis, bei richtigem Verständnis, beim Wissen. Wie oft Paulus schreibt, wisst ihr nicht, wisst ihr nicht, wisst ihr nicht, wisst ihr nicht. Das ist, was Petrus macht. Ich will euch erinnern an was wir gelernt haben, was wir verstanden haben, was wir erkannt haben. Darum geht es hier. Und nicht weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Das Bild ist für mich echt, da läuft einer echt selbstbewusst rum. Ich rede jetzt nicht über mich. Aber seht ihr, ich gehe morgens raus und denke, hey, ich sehe voll gut aus. Wenn die Welt heute mich sieht, hat sie was davon. Wird alle erfrischen. Die einen werde ich anzünden. Alle werden sich an mir laben und denken, Mensch, der hat es geschafft. Ja? Und ich bin davon überzeugt, ich habe es geschafft. Meine Haare nach hinten gekämmt. Und ich laufe und bin davon überzeugt, ich stolziere da so cool durch die Straßen. Und die Leute gucken mich an und denken, hey, hättest du doch deine Hose angezogen. Ich merke nicht mal, ich bin ohne Hose raus. Bin nackt. Ja. Ja, und das ist der Held, das ist der Hübscheste, den es gibt. Also ich meine, das können wir echt verfilmen, gell? Einen Sketch spielen. Das ist echt, das ist dieses Bild. Du denkst, du hast das alles, aber die Wahrheit, wenn man Jesus sieht und er sieht nichts von dem, nichts von dem ist da. Falsche Selbstwahrnehmung, falsches Selbstbild. Ich finde es schon krass, elend. Elend, bemitleidenswert. Das ist nicht verachtenswert, bemitleidenswert. Du armer Bursche. Also verstehe ich, wenn es einem leid tut, sagt, du tust mir einfach leid. Arm, so nicht reich, blind und dann kommt bloß. Jetzt im ganzen Kontext des Evangeliums und der Schrift und nochmal, so wenig. Guck mal, ich habe euch doch versucht zu zeigen, dass Hurerei schlecht ist. Dass Götzendienst schlecht ist. Aber das in den Sinn schreiben, ob das jetzt an Pergamon oder Thyatira ist, nicht buchstäblich um Hurerei ist, darin, sondern geistlichen Ehebruch geht. So ist es genauso hier wichtig, dass wir jetzt nicht uns zu arg auf den irdischen Dingen hängen bleiben, sondern verstehen die geistliche Dimension, die hier uns dargestellt wird. Das heißt, dieses bloßgestellt, das ist, wie wenn die Bibel darüber spricht, wenn keine Kleider da sind, die die Scham des Menschen überdecken. Und Scham im Kontext der Bibel ist immer Schuld, Sünde. Und darum muss es bedeckt werden. Und sie denken, dass das, was sie haben, ihr Kleider, auf die sie so stolz sind, sie bedecken ihre Schuld. Aber Jesus sagt, nein, man sieht alles durch. Man sieht alles. Ist nichts davon bedeckt. Das ist das Gleiche, was Adam und Eva gemacht haben, indem sie sich indem sie aus Blättern sich einen eigenen Leibbrücke gemacht haben. Sie haben ihre Schuld selbst bedeckt, weil sie vor Gott nicht mit ihrer Scham stehen konnten. Die wussten, die sind schuldig geworden. Und dann haben sie versucht, das selbst zu bedecken. Und als Gott kommt, dann müssen sie in die Gebüsche. Warum? Weil die sagen, wir sind nackt. Und dann sagt Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Ja, obwohl sie selbst bedeckt haben, hat es nicht gereicht. Trotzdem haben sie dieses Empfinden noch gehabt. Aber das Bild ist dieses, und dann macht Gott ihnen aus einem Tier, das sterben muss und so weiter, das Bild kennen wir, bedeckte die Schuld. Und hier ist so, sie denken, ihre Schuld ist bedeckt durch das, was sie tun. Sie haben durch ihr Verständnis, durch ihre Werke, durch das, was sie sich erarbeitet haben, das, was sie sich, denken sie, das ist gut. Die Schuld ist bedeckt. Und Jesus sagt, nein, 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 hey, ich habe so Mitleid mit dir. Du bist blind, du siehst nicht, deinen eigentlichen Zustand siehst du nicht. Und du bist, hey, du hast nichts. Nichts Wertvolles, nichts da, was Gott genügt, nichts da, was dein Leben erkaufen könnte. Egal, wie viel du jetzt getan hast und gemacht hast, es ist nichts da, was reicht. Du bist eigentlich arm. Aber guck mal, ich habe doch das gemacht. Und guck mal hier. Und das, und das, und das. Und Jesus sagt, das ist nichts. Du bist arm. Aber ich habe doch so viel. Nein. Das ist nichts. Du bist pleite. Ja. Mhm. Ja. Ja. Absolut. Absolut. Danke für die Ehrlichkeit. Und, Und weil du so ehrlich bist, belohne ich dich mit: Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Genau. Und das ist nämlich der Punkt. Das eine ist der Zustand, und ich weigere mich, oder ich würde nicht sagen, wir nehmen uns da raus und gucken auf die anderen. Schaut mal, wir erleben, wir erfahren und wir erkennen und sind so dankbar. Dann kommen wir in einen Zustand, wo wir das vergessen. Und dann finden wir uns dann wieder, wo wir auf unsere Leistung und auf unsere Frömmigkeit bauen. Wir denken zum Beispiel, ja, jetzt letzte Zeit war ich echt fleißig beim Bibelstudium, da muss Gott mich doch segnen. Oder, oh, warum läuft jetzt alles schief? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Habe ich jetzt zu wenig gebetet? Ohne, dass wir jetzt eine Werksgerechtigkeit proklamieren würden und geschweige glauben, kommen wir in dieses Fahrwasser hinein, wo wir anfangen, auf uns selbst zu bauen und uns selbst zu rechtfertigen und uns selbst zu, damit wir doch gut uns gut fühlen. Und dann kommen wir dahin, und das ist der Zustand, den Jesus als Lau bezeichnet. Warum? Weil wir uns auf uns verlassen und nicht auf ihn. Auf unsere Kraft und nicht auf seine Kraft. Und von daher, das ist jetzt, guck mal, deswegen sage ich, er redet zu der Gemeinde. Und er sagt dann, ich liebe dich und ich züchtige dich, damit du da rauskommst aus diesem Denken. Okay? Also, dieser Brief hat's echt in sich und ist sehr herausfordernd, finde ich. Sehr herausfordernd. Und ich meine auch, die Gefahr ist, schau mal, Gott erwählt ein Volk und man ist so dankbar. Und kurze Zeit später denkt das Volk, ach, guck mal, mich hat er erwählt, den anderen nicht erwählt. Und dann muss ich, ja, warum hat er mich erwählt, den anderen nicht? Ja klar, wenn ich mich den anschaue, dann ist ja kein Wunder, dass er ihn nicht erwählt hat. Man sagt ja gar nicht, ja klar, dass er mich erwählt. Man sagt nur, kein Wunder, dass er den nicht erwählt hat. Und dadurch aber stellt man sich über den anderen. Und so beginnt es. Und deswegen auch da, Gott gibt uns Wahrheit, Erkenntnis, wir begreifen das Evangelium allein aus Glauben. Und wir lieben das. Und ohne und Stück für Stück, und dann aber gibt es Situationen oder Phasen, und wo man sagt, okay, das weiß ich doch schon. Das haben wir doch schon gelernt. Und dann fallen wir aus der Festigkeit und rutschen wieder hinein, wo wir dann auch wieder auf Werke pochen, wo wir wieder auf Leistung trimmen, wo wir das auch einfordern. Es zeigt sich dann in unseren Familien, es zeigt sich dann in unseren christlichen Schulen, da zeigt sich in diesen Dingen, wo auf einmal dieses, das allein, das kleine, schwache von Gott, von Jesus genug ist, das gilt dann nicht mehr, sondern dann muss man stark und groß sein. Sonst passt man nicht hinein. Und ich sage euch ehrlich, und da muss man wieder kämpfen für dieses Evangelium. Und dann wundert man sich, warum man lau geworden ist. Ja, man hat, ja. Okay, nächstes Mal gucken wir uns das weiter an. Und ich bin guten Mutes, dass wir das abschließen. Laodicea, wirklich. Ich denke, wir haben das verstanden. Wir gucken uns auch nochmal an, was ist das Mittel dagegen? Was bedeutet kaufen? Das möchte ich euch zeigen. Wie kauft man? Und dann stelle ich euch das nächste vor, und dann kriegt ihr die Arbeitsblätter, okay? Die gehen nicht verloren bis dahin. Okay, ich möchte beten. Und dir danken für diesen Vormittag, für deine Ausrichtung in und durch dein Wort. Jesus, halt uns nah und fest bei dir, dass all unsere Hoffnung auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens gerichtet ist, auf den Amen heißt. Der Schöpfer, der treue Zeuge, ich glaube dir, wir wollen dir glauben, wir wollen deinem Zeugnis glauben, dass wir allein in und durch dich überwinden. Diese Welt, die Sünde und den Teufel, Herr, und das ist unsere Hoffnung. Und auf dich setzen wir, aus Glauben, nicht aus unseren Werken, sondern aus Glauben, weil du alles vollbracht hast. Ich preise dich von ganzem Herzen. Bitte, Herr, dass du diese Wahrheit in unsere Herzen fest verankerst und uns mündig machst. In dieser Welt dein Zeugnis zu sein und eben kalt wie heiß zu sein, erfrischend wie erwärmt. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Amen. Gott segne euch. Danke fürs Kommen. Bis dann.